Ja, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Wer liebt von euch Geschichten? Okay, sehr gut. Ein paar, dann dafür lohnt es sich schon. Stellt euch vor, es gab einen König, der hatte 3 Töchter. Und ein König ist ja reich, hat eine Krone und hatte 3 wunderschöne Töchter. Und eines Tages war der König auf so einer Art Ego-Trip. Er wollte nämlich wissen, wie lieb ihn seine Töchter haben. Ich frage meinen 2-jährigen Sohn manchmal auch, wie lieb hast du mich? Man hört eigentlich nur... Naja, er kann halt noch nicht sprechen, aber er würde wahrscheinlich sagen, sehr, sehr lieb, Papa. Auf jeden Fall hat dieser König seine 3 Töchter gefragt. Und die erste Tochter muss gar nicht lange überlegen. Sie sagt, Vater, ich hab dich so lieb wie eine randvoll gefüllte Truhe mit Gold. Na, könnt ihr euch so ein bisschen in den König hineinversetzen? Super, sagt der König. Großartig. Blitzt es in seinen Augen auf. Die 2. Tochter steht auch schon in den Startlöchern, kann es kaum erwarten, ihrem Vater zu sagen, wie lieb sie ihn hat. Und sie sagt, Vater, ich habe dich so lieb wie ein Bergwerk voller Diamanten. Die 1. Tochter guckt, wow. Der König, wow. Hat schon fast Tränen in den Augen. Die 3. Tochter ist dran und man merkt, sie überlegt so ein bisschen. Sie weiß noch nicht so, was sie sagen soll. Was kommt jetzt? Und der König fragt, wie lieb hast du mich? Und die 3. Tochter sagt, Vater, ich habe dich so lieb wie das Salz für dein Essen. Aha. Der König ist ein bisschen irritiert und guckt auch ein bisschen grimmig und merkt, Salz? Gold, Diamanten und Salz? Naja, wie das so ist, bei Eltern, die gar nichts sagen, ist immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall geht der König dann zurück und es wird Abend. Und der König hat, wie man das so macht als König, seinen Hof eingeladen, mit ihm ein großes Bankett zu feiern. Sie sitzen alle an großen Tischen und die Stimmung ist ausgelassen. Irgendeine Mittelalterband spielt Musik und es gibt Wein und Saft und es gibt alles Mögliche, so eine Candybar und so. Und dann wird endlich das Essen serviert. Und das Volk freut sich einfach, denn beim König gibt's die leckersten Speisen. Die 3. Tochter geht aber kurz bevor es serviert wird zum Koch und sagt, du kannst alles servieren, kannst alles kochen, aber lass das Salz weg von diesem Essen. Mach es so, wie du es immer willst, aber lass das Salz weg. Und der Koch, auch ein bisschen irritiert, hat Angst um seinen Kopf, aber immerhin ist es die Tochter des Königs, also macht er das. Jetzt kommt das Buffet reingefahren, ne? Mit Feuerwerk und so weiter, alles Mögliche. Und der König kann es kaum erwarten, seinen Gästen dieses leckere Essen aufzutischen. Und man riecht es. Es ist super, ja, es ist sehr lecker. Und dann wird das dicke Fleisch serviert, die Früchte, das Obst, alles wird aufgebaut. Und man merkt richtig, jetzt geht's los. Der König dankt nochmal kurz und nimmt den ersten Bissen Fleisch, beißt rein und bah, ist das widerlich. Und seine anderen Gäste, denen geht's ähnlich. Sie gucken sich angewidert an und sie fragen sich, was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht sein, das sieht so lecker aus, aber es schmeckt total fad und geschmacklos und was ist da los? Und der König lässt ganz, ganz schnell den Koch kommen und der Koch, da ist kein Salz dran. Und in diesem Moment tritt die 3. Tochter auf und sagt ihrem Vater, weißt du Vater, ich hoffe, dass du jetzt verstanden hast, wie lieb ich dich habe. Denn ohne Salz ist dieses beste Essen total geschmacklos. Es ist total fad. Es ist fast ungenießbar. Es ist so klein, so winzig, so unsichtbar. Und wenn es nicht da ist, verändert es alles. Und dann wusste der König auf einmal, ja, wenn ich mein ganzes Leben lang ungesalzenes Essen essen würde, ungewürzt, da könnte ich mich mit keiner Mine voller Diamanten und keiner Truhe von Gold drüber trösten. Und damit herzlich willkommen zu Segenskultur heute Abend. Sebastian hat ein bisschen ins Thema eingeleitet und ihr habt vielleicht schon ein bisschen gehört, um was es heute Abend gehen kann. Wir stellen uns nämlich die Frage, wie wir durch das Evangelium von Jesus Christus diese Welt transformieren können. Was unser Beitrag in dieser Welt sein kann und wie wir erleben, wie sich Gottes Reich in dieser Welt ausbreitet. Und ich freue mich sehr, heute mit dir über dieses Thema reden zu dürfen, reden zu können. Das Mitarbeiten an einer besseren Welt. Und
Vielleicht geht's dir so wie mir, wenn du an Segen denkst, dann würdest du vielleicht sagen, ja, Segen, das ist zwar schön und gut und eine bessere Welt ist schön und gut, aber ist das nicht alles Wunschdenken? Denn wenn wir ehrlich sind, steht es um diese Welt nicht besonders gut. Irgendwie ist das alles etwas schräg. Segen, das ist nicht das Erste, was mir zu dieser Welt einfällt. Ich meine, schau dich um. Denkst du, es ist gut, wie es ist? Vielleicht hast du gemerkt, ich bin hoffentlich kein Schwarzmaler. Aber wenn ich mir die Welt anschaue, wenn ich höre, was so abgeht, dann fehlt mir relativ häufig mein optimistisches Gemüt. Ich frage, was eigentlich los ist. Das, was ich wahrnehme, ist viel zu komplex, zu unverständlich, zu schnell, zu ungerecht. Und ich erlebe, dass ich häufig die Augen schließe und bete, dein Reich komme. Denn mir wird das alles einfach viel zu viel. Ich lese von Klimakatastrophen, Ungerechtigkeiten. Ich erlebe Extremismus in Religion und Parteien. Ich erlebe Zukunftssorgen und Unsicherheiten. Und ich erlebe immer mehr Menschen, denen es vielleicht wie mir geht, denen alles viel zu schnell geht. Wo die Stopptaste ist, wo ich einfach mal sagen kann, okay, das reicht. Das muss ich jetzt erstmal unter die Füße kriegen. Und früher war nichts besser. Das ist ein Bild, was wir uns gerne beschwören, die gute goldene Zeit. Nein. Es ist heute anders, aber es war früher nie besser. Und dieses verklärte Bild einer Vergangenheit, das steht uns häufig im Weg, wenn wir über unsere Zukunft nachdenken und über die Zukunft dieser Welt. Ich erlebe eine Welt, in der wir eigentlich drei Götter anbeten. Das Ich, das Selbst und das Mich. Was werden zukünftige Generationen über uns sagen? Sie werden sagen, das war eine Welt, die sich Selbstoptimierungsbücher gekauft hat, die sich selbst getrackt hat, die ganz viele Selbsthilfebücher gelesen hat. Und das religiöse Ritual, was wir geschaffen haben, das ist das Selfie. Das sind wir. Und wir leben kurioserweise in einer Gesellschaft, die mit allem und jedem vernetzt ist und trotzdem habe ich oft das Gefühl, allein zu sein. Es gibt ein total geniales Buch, das heißt Together Alone, also das gemeinsame Alleinsein. Das ist so ein bisschen kennzeichnend für die Welt, so wie ich sie aktuell wahrnehme. Und wenn ich mich zu viel allein fühle und wenn ich zu viel das Gefühl habe, dass ich nicht so ganz drauf klarkomme, was hier alles so abgeht, dann macht mich das ängstlich und verletzlich. Und ich weiß am Ende, dass wir uns brauchen, dass das keiner von uns alleine schafft. Wir brauchen uns. Und diese Welt braucht das Licht, braucht das Sichtbarwerden des Reiches Gottes. Dieses Unfassbare, dieses schwer zu beschreibende, diese Transformation dieser Welt. Jesus selbst sagt über das Reich Gottes in seinem Evangelium, in den Evangelien, die über ihn geschrieben sind, dass es schon da ist, aber noch nicht vollendet. Jetzt aber noch nicht. Es ist sichtbar, aber zugleich nicht sichtbar. Und es ist eine Spannung, die wir aushalten müssen und die erst dann aufgelöst wird, glaube ich, wenn Jesus wiederkommt. Es ist eine Zeit, das Reich Gottes, wenn es anbricht und wenn es mehr und mehr wird, der Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe. Eine Zeit, die nicht geprägt ist von Hoffnungslosigkeit, sondern eine Zeit, in der aus jeder Faser, jeden Menschens, das pure Leben sprüht. Die pure Freude. Der pure Optimismus. Das Reich Gottes beginnt. Aber es ist noch nicht vollendet. Wir selbst können es gar nicht bauen. Wir können nur dran teilnehmen, dran teilhaben. Gott selbst ist der Schöpfer. Und wir dürfen uns in seine Geschichte stellen und es mitgestalten. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir vergeben, jedes Mal, wenn wir einen Menschen aufrichten, jedes Mal, wenn wir einen Menschen aus den Fluten des Meeres ziehen, wenn wir einstehen für lebensbejahende Werte, dann wird dieses Reich Gottes ein Stück weit mehr sichtbar. Dann wird sichtbar, wie es ist, wie es eigentlich sein soll. Jesus selbst spricht in seiner berühmten Predigt, der Bergpredigt, von diesem Reich Gottes, von dieser Transformation der Welt und unserer Rolle darin. Ich lese dir die Verse vor. Im Matthäusevangelium, Kapitel 5. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was für ein Text. Vielleicht kennst du ihn schon, vielleicht hast du ihn schon gelesen in der Bergpredigt. Wir sind bereits Salz der Erde. Das ist kein Zustand, den man erst erreichen muss, den man werden muss, den man sich verdienen muss. Wir sind es bereits. Das ist eine Zustandsbeschreibung, die Gott über uns sagt. Wir sind dieses Salz der Erde, eines der teuersten Luxusgüter der Antike, und der Stoff, wie wir im Gleichnis gehört haben, der konserviert, würzt und das Essen erst so richtig zur Geltung bringt. Und wir sind Licht. Das ist kein werde erstmal Licht, komm erstmal klar, sondern nein, du bist Licht. Wenn du diesem Jesus nachfolgst, dann bist du Licht. Es ist eine Beschreibung. Es ist etwas, wie Gott uns sieht. Es ist ein Wert, den wir zugesprochen bekommen. Und Licht sein bedeutet, in der Dunkelheit zu scheinen, bedeutet Hoffnung zu bringen, Trost zu bringen und davon zu zeugen, davon zu bezeugen, wie Gott in dieser Welt wirkt und was er tut. Ich habe dir ein persönliches Gleichnis mitgebracht, weil es so gut passt zu diesem Thema Licht. Und zwar ist ja die Frage, was für ein Licht bist du eigentlich? Wie fühlst du dich? Ich habe dir drei mitgebracht, die mir eingefallen sind. Das erste Licht, das ist das Flutlicht. Das ist das Flutlicht. Ja, du bist draußen auf der Straße, du erzählst den Menschen von Gott, du bist unterwegs. Man sieht, dass du einfach brennst für die Sache. Ein ganz großes Licht, was du ausstrahlst. Du wirkst mit der Kraft des Heiligen Geistes in dieser Welt. Du engagierst dich in der Seenotrettung im Mittelmeer genauso wie auf der Straße, wenn du Menschen von Jesus erzählst. Du bist ein Flutlicht Gottes. Oder, was haben wir denn das noch? Denkst du eher, du bist eine Taschenlampe? Du bist auch gebraucht. Du leuchtest den Weg. Du bist vielleicht ein bisschen versteckt, mal an, mal aus. Du bist immer da, wenn du gebraucht wirst. Und du gibst auch Menschen Sicherheit. Deine Freunde und deine Nachbarn erleben in dir eine hingebungsvolle Nachfolgerin, einen hingebungsvollen Nachfolger von Jesus Christus. Licht Nummer drei. Vielleicht bist du auch ein Kühlschrank. Dein Licht muss erst zur Geltung kommen, wenn man dich ein Stück weit öffnet. Wenn du Sicherheit bekommst. Aber dann bist du da. Dann strahlst du und leuchtest. Vielleicht ist deine Stärke gar nicht so sehr wie das Flutlicht, allen Leuten aller Welt von Jesus zu erzählen, alle großen Taten zu machen, sondern eine Gebetskultur einzuüben, wo du sagst, ich bete für Menschen. Und das sieht man vielleicht gar nicht erst sofort, aber da ist ein Licht in dir und das scheint. Vielleicht konntest du dich irgendwo einsortieren, vielleicht wusstest du ungefähr, okay, das ist so mein Platz in dieser ganzen Nummer. Alles ist wichtig. Und der Platz, an dem du dich wohlfühlst, der ist genau richtig. Der ist gut. Licht in der Welt. Aber wir reden hier von Segenskultur. Und das bedeutet nicht einfach nur einmal Licht zu sein, einmal irgendwie aufzutreten, einmal etwas Gutes zu tun oder nett zu sein oder das, was dir Gott aufs Herz legt, zu tun. Hier geht es um das Kultivieren, das Einüben, vielleicht auch das Fruchtbarmachen, nachhaltig. Das ist nicht eine einmalige Aktion, sondern das ist eigentlich ein Zustand. Das ist etwas, was du nicht einfach abhakst und sagst, ja, geschafft, sondern das ist ein Lebensstil. Etwas, was auch dein Handeln, dein Denken und deine Werte bestimmt. Segenskultur, das ist für mich auch eine neue Haltung auf die Welt zu bekommen. Neu Wert in Menschen zu sehen. Mich neu senden zu lassen, dorthin, wo Jesus mich haben will. Und es fängt damit an, mich zu reflektieren, wie wir miteinander umgehen und wie wir übereinander reden zum Beispiel. Sind wir achtsam miteinander? Lassen wir unser Licht auch darin scheinen, wie wir über andere reden? Sind wir wachsam für Werte wie Kommunikation, Begeisterung und Vermittlungsfähigkeit? Sind wir Versöhnungsstifterinnen und Stifter? Und zeugen wir von einer neuen Hoffnung für diese Welt? Ist es dieses Licht? Und in einer Zeit der Polemik und des Populismus, glaube ich, müssen wir dieser Gesellschaft klar machen, dass das scheinbar Gegensätzliche eigentlich wahr ist. Dass eine Gesellschaft stark wird, wenn sie sich um die Schwachen kümmert. Und dass eine Gesellschaft reich wird, wenn sie sich um die Ärmsten kümmert. Und dass eine Gesellschaft unverwundbar wird, wenn sie sich um die Verletzten kümmert. Und die erste Gemeinde, die stand vor einer ähnlichen Herausforderung und vor einer ähnlichen Aufgabe. In einer Zeit dieses Umkämpftsein spricht Paulus seiner Gemeinde Mut zu, in Ephesus. Er sagt, woher kommt diese Kraft, dieses Licht, dieser Segen zu sein? Er schreibt es im Epheserbrief. 1. Kapitel. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Mir hat er an Christus gewirkt. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und wie überschwänglich diese Kraft ist, die an euch wirkt. Diese Kraft, die an uns wirkt, ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Heilige Geist ist auch in uns. Das ist ein Wahnsinnsversprechen, eine Wahnsinnszusage. Diese Kraft nicht zu unterschätzen, sich nicht klein zu machen und zu verstecken, sondern aktiv damit in die Welt hinauszugehen. Wachsam sein, dort zu sein, wo Gott am Werk ist. Erkennen, welches Potenzial in uns steckt, sodass wir das Leuchten auch einüben können. Und eine Segenskultur kultivieren und leben, die diese Welt nachhaltig verändern kann. Salz und Licht. Das war am Anfang meine Message. Wir sind nicht alleine, sondern stellen uns in diese Gesellschaft, in diesen Segenstrom Gottes. Und diese Verbundenheit mit Christinnen und Christen werden wir gleich im Abendmahl gemeinsam feiern. Wir werden uns zusammenstellen und an den denken, der uns zusammenführt, Jesus Christus. Und dann auch erleben, dass wir nie alleine sind, dass wir eine Gemeinschaft sind, die berufen ist, in dieser Welt eine Segenskultur zu leben. Und wir sind gesegnet durch den Heiligen Geist, die Gegenwart Gottes. Ich möchte euch zum Schluss noch gerne ein etwas längeres Zitat vorlesen von Nelson Mandela, ehemaliger Staatspräsident von Südafrika. Und bei seiner Antrittsrede 1994 spricht er auch von einer Art Segenskultur. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind, Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer ich bin, mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht dieser Welt. Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein zu machen, damit andere um dich herum sich unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes zu manifestieren. Dieser Glanz ist nicht nur in einigen von uns, sondern in jeder und jedem von uns. Und wenn wir unser Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer Angst befreit haben, unser Licht leuchten lassen, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun anderer verändert. Für mich zählt am Ende noch eine Erkenntnis. Unsere Bedeutung liegt nicht darin, dass wir ein großes Werk tun, sondern dass wir Teil von einem großen Werk Gottes sind. Und ich lade dich ein, daran teilzunehmen.